Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist CEO der Marantec Group und das heutige Thema vom reaktiven zum proaktiven Mittelstand. Warum der Mittelstand alte Strukturen und Denkmuster auf den Prüfstand stellen muss. Hallo und herzlich willkommen, Kerstin Hochmüller.
Hallo Christoph.
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Kerstin, es freut mich sehr, dass du ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich in dieses spannende und sehr aktuelle Thema reingehen und da mal herausarbeiten, was sollte man beachten, wo sind die Herausforderungen, wie sollte man es angehen, was machst du auch konkret im Unternehmen? Lass uns nochmal kurz herausarbeiten oder beschreib du gerne mal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist CEO der Marantec Group. Was macht die Marantec Group ganz genau und was machst du da ganz genau?
Also wir sind oder waren doch ein sehr klassischer Mittelständler in Ostwestfalen, sehr technisch orientiert und wir entwickeln und vertreiben Antriebs- und Steuerungssysteme für gewerbliche und private Tore und das mit einer hohen Fertigungstiefe. Also wir produzieren auch wirklich sehr viele Komponenten selber und sind natürlich auch klassischerweise sehr, sehr international unterwegs mit unseren Produkten. Und die Marantec Group gibt es jetzt seit 1990 und wir haben knapp 600 Mitarbeiter. Mein Job ist es, nach außen hin klar die Rolle der Geschäftsführung zu haben, aber wir sind da mittlerweile einen Schritt weiter, beziehungsweise haben uns dort verändert. Und mein wesentlicher Job ist, dafür zu sorgen, dass wir eine Strategie haben, dass wir unsere Organisation weiterentwickeln und dass hoffentlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns sind, gut zufrieden sind.
Super spannend. Und lass uns da am besten gleich einsteigen. Du hast jetzt gerade gesagt, das Unternehmen gibt es seit 1990. Wenn du vergleichst zu letzten Jahre mit dem jetzigen Jahr, was hat sich da so konkret verändert und wie müsst ihr auf diese Veränderungen reagieren?
Gut, in der Welt hat sich ja ziemlich viel verändert. Also ich würde mal sagen, die letzten fünf bis sieben Jahre dramatisch, also beziehungsweise so, dass man die Veränderung sieht. Ich glaube, vorher hat es schon viele Veränderungen gegeben, die wir ausgeblendet haben oder nicht wirklich wahrgenommen haben. Also das merken wir jetzt ja auch. Die sind ja schon länger im Gange, diese Veränderungen. Aber richtig spürbar, glaube ich, sind die letzten 4-5 Jahre, wo man einfach auch merkt, jetzt ist es wirklich eine Veränderung und die geht auch nicht mehr zurück.
Und ich habe die Folge eingeleitet, warum der Mittelstand alte Strukturen und Denkmuster auf den Prüfstand stellen muss. Das bedeutet ja, dass etwas in der Vergangenheit vielleicht gut funktioniert hat, aber jetzt nicht mehr gut funktioniert oder generell einfach hinterfragt werden sollte. Warum ist es deiner Meinung nach der Fall, dass man eben Denkmuster oder Abläufe oder auch Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit offensichtlich gut funktioniert haben, weil sonst wird ja das Unternehmen nicht langfristig überleben können, warum ist es an der Zeit, diese Dinge mal zu hinterfragen?
Das ist mir eigentlich auch mal ganz wichtig zu sagen, es war ja erfolgreich, weil sonst würden wir heute ja nicht darüber nachdenken können, wie wir uns vielleicht verändern müssen. Und auf den Punkt gebracht ist das oder sind die wesentlichen Dinge, warum ich der festen Überzeugung bin, dass wir uns wirklich radikal verändern müssen, sind die Top-Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Und wenn ich alleine das, also drei wesentliche Themen, und da gibt es noch unendlich mehr, die auch für unser Geschäftsmodell gelten. Das ist wirklich der Wettbewerb, der globale. Es ist das ganze Thema der Digitalisierung. Es ist das ganze Thema ökologisch zu wirtschaften. Und dann kommen auch noch Trends hinzu, die uns zum Beispiel natürlich extrem beeinflussen werden. Die Mobilitätswende und wie werden denn Menschen in Zukunft sich fortbewegen, mit was eigentlich und wie. Aber der Punkt ist, dass diese Herausforderung oder diese Kompetenzen, die man braucht und auch die Stärke, die wir entwickeln müssen, dass wir die in unserer Organisation nicht haben können. Also einfach per se als Struktur können wir sie nicht haben. Also muss der Weg sein, dass wir Ökosysteme bilden, was ja beispielsweise die Amerikaner extrem gut tun, dass wir also als Mittelständler Ökosysteme bilden, um unsere Stärken zusammenzubringen und dem dann zu begegnen und im Übrigen auch nicht alles mehrfach entwickeln. Das haben wir jetzt ja mit unseren Produkten vielfach gemacht. Also unsere Produkte sind ja sehr analog zu denen unserer Wettbewerber mittlerweile. Und es gibt nur noch Nuancen der Unterschiede. Und das war ja früher anders. Und heute ist das aber der Status. Und von dort aus gehen wir sagen, da ist gar nichts mehr zu holen, sondern wir müssen wirklich über andere Themen kommen. Und darum ist das meine feste Überzeugung, dass eine Transformation her muss, die uns wirklich auch radikal verändert.
Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor. Du hast jetzt gerade diese drei Herausforderungen beschrieben. Und jetzt habt ihr festgestellt, das sind die drei Herausforderungen. Du hast zwar gesagt, es gibt noch weitere, aber lass uns mal eben auf diese drei fokussieren. Jetzt habt ihr festgestellt, das sind sie. Welche Gedanken machst du dir dann als nächstes? Jetzt habe ich da die Herausforderungen. Wie kann ich diese Herausforderungen lösen? Was ist da so der erste Schritt oder die erste Überlegung, die du hier machst?
Das Wichtigste ist ja, glaube ich, immer, sich dessen bewusst zu machen, was eigentlich passiert. Und dann auch wirklich zu überlegen, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell, wenn ich nichts ändere, wenn ich einfach so weitermache, wie lange geht das dann gut? Das war so eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben, um dann zu sagen, okay, das geht jetzt noch 2 Jahre gut, 5 Jahre gut, 10 Jahre gut. Und was müssen wir denn heute schon tun und was könnte denn dem entgegenwirken? Also wie können wir aus den Herausforderungen, die ja irgendwie auch teilweise bedrohlich wirken, wie können wir denn daraus Chancen generieren? Also wie kann ich den globalen Wettbewerb, wir haben natürlich stark mit asiatischen Preiskämpfen zu tun, wie kann ich dem eigentlich begegnen, was kann ich dem entgegensetzen? Das Gleiche bei der Thema Digitalisierung, was kann ich dem entgegensetzen? Also wie kann ich daraus etwas Positives für uns machen? Und dann ist eigentlich der nächste Schritt zu sagen, können wir das eigentlich? Können wir das wirklich? Oder was ist denn eigentlich unsere DNA, unsere Kernkompetenz? Und wo müssen wir vielleicht auch mal zugestehen, dass wir das nicht können oder noch nicht können? Und wie bekommen wir dann die Kompetenzen? Das waren dann die nächsten Fragen, die wir uns gestellt haben.
Und bleiben wir mal bei dieser ersten Frage stehen. Das, was wir machen, ist es überhaupt zukunftsfähig? Was oder welche Merkmale schaust du dir da konkret an, um beurteilen zu können, ja, es könnte noch gut sein in den nächsten 2, 3 Jahren oder na, es geht definitiv in die falsche Richtung?
Also zum einen kann man sich natürlich seine eigenen Entwicklung anschauen. Wächst man eigentlich in dem Markt? Wächst man mit dem Markt? Wächst man weniger? Welche Player kommen möglicherweise dazu? Was tun diese Unternehmen denn eigentlich? Machen die eigentlich das Gleiche, was wir machen, oder machen die etwas anders? Also haben die schon irgendwelche Dinge verändert? Und wenn man sich das einmal anschaut und natürlich seine eigenen Entwicklungen und Zahlen und auch das, was man in der Pipeline hat, also was will man eigentlich als nächstes entwickeln, dann hat man da die Grundlage eigentlich zu sehen, okay, an welcher Stelle sollte man vielleicht hinterfragen, ob man das, was man als nächstes plant, wirklich noch tun sollte.
Und die zweite Frage war ja dann, können wir das? Wie gehst du da genau vor, um festzustellen, ja, wir haben die Kompetenz, wir haben die Ressourcen, wir haben die Möglichkeiten, dass wir das, was wir uns davor ausgedacht haben, wirklich umsetzen können? Wie gehst du da genau vor, um herauszufinden, ja, wir können es?
Also auch da gehen wir halt auch in den Dialog und haben uns auch natürlich unsere Historie angeschaut, haben gesagt, für was stehen wir eigentlich die ganze Zeit? Was haben wir eigentlich wirklich selber gemacht? Und was davon war wirklich auch outstanding? Also was war wirklich richtig gut? Und da denkt man ja vermeintlich auch bei technischen Unternehmen meist an die Produkte, an Patente und an irgendwelche weitreichenden Entwicklungen. Aber es sind ja auch Kompetenzen wie beispielsweise, wir sind in der Lage, mit jedem Land dieser Welt Handel zu betreiben. Wir kennen die Bedingungen, wir wissen, was man machen kann, was man nicht machen kann und wie eigentlich unsere Produkte auch sicher und ordentlich irgendwo hinkommen. Wir können international mit Kunden in Projektarbeiten gehen. Also da gehören ja ganz viele Dinge zu, die wir können, die wir vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das haben wir uns genau angeschaut und auch diskutiert, sind dann aber auch mal zu der Erkenntnis gekommen, okay, das konnten wir mal ganz gut, aber das hat entweder keinen besonderen Wert mehr. Also das, was wir zum Beispiel produzieren können, war vielleicht vor ein paar Jahren das Ding und das Unterscheidungsmerkmal. Heute gibt es vielleicht viel, viel mehr Unternehmen, die gerade die gleichen Maschinen kaufen, die in anderen Ländern ihre Unternehmenssitze haben, die deutlich geringere Lohnniveaus haben, also wo einfach auch viel mehr passiert. Und immer wieder zu sagen, ist das noch eine Kompetenz? Ist sie wirklich noch so wichtig? Oder müssen wir vielleicht auch zugestehen, dass sich dort etwas verändert hat?
Und lass uns jetzt mal vorstellen, ihr habt genau identifiziert diese Lücke. Ihr bräuchtet eigentlich gewisse Kompetenzen, die habt ihr aber noch nicht. Was ist dann der konkrete nächste Schritt? Schaut ihr dann, okay, können wir diese Kompetenzen einkaufen oder geht ihr eher den Weg in die Richtung, dass man überlegt, wie können wir intern diese Kompetenzen aufbauen?
Also ich glaube, hier liegt auch also wie wir damit umgegangen sind, ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu dem, was man historisch eigentlich gemacht hat. Nämlich, wenn wir festgestellt haben, wir würden jetzt gerne dieses oder jene Lösung entwickeln und wir können das noch nicht, dann hat man natürlich sich entsprechend die Leute gesucht, man hat sie ins Unternehmen integriert und man hat dann quasi von der Pike auf angefangen zu lernen und das Ganze weiterzuentwickeln. Hat vielleicht mal eine Zeit lang was eingekauft und hat dann aber weiter selber entwickelt. Das war so die Vorgehensweise. Oder man hat ein Unternehmen akquiriert, was das konnte. Und wir sind jetzt den Weg gegangen. Es ist ja gar nicht schnell genug, sowas zu tun. Und wenn man an das Thema Digitalisierung denkt, dann ist es nicht damit getan, vielleicht jemanden in seine Welt zu holen, damit er irgendwie in dieser Welt dann etwas versucht, was aber eigentlich eine ganz andere Dimension hat. Also sind wir da zu dem Ergebnis gekommen, es ist viel besser, mit Menschen zu arbeiten, die in diesen Welten leben, wie beispielsweise einer digitalen Welt, und dort mit denen zu arbeiten, um dann auch den größtmöglichen Effekt auf uns zu haben. Das war, glaube ich, ein großer Unterschied. Oder auch in Produktentwicklung, uns fehlte quasi ein Produktsortiment. Und natürlich hätte man klassischerweise gesagt, okay, jetzt kaufen wir ein paar Entwickler ein, jetzt entwickeln wir in den nächsten Jahren das Sortiment. Und wir sind den Weg gegangen mit, nein, können wir das nicht schneller machen? Können wir nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der dieses Sortiment bereits hat? Und einfach mal diese Gedanken zuzulassen, ob man das nachher tut oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Fragestellung. Aber das ganz Entscheidende ist, glaube ich, diese Fragen zuzulassen und zu sagen, es gäbe andere Möglichkeiten. Und wenn man die nachher ausschließt, und selbst weil man es nicht möchte, das ist egal. Aber ich glaube, es ist total wichtig zuzulassen, was wären denn Alternativen, und dann die zu bewerten und zu sagen, könnte ich mir eigentlich vorstellen, mal diesen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, dieses Hinterfragen, mindestens mal zu hinterfragen und zuzulassen, dass es mit Sicherheit 4, 5 andere Lösungen gibt. Ich glaube, das ist elementar, wie immer man dann nachher entscheidet.
Und Kerstin, du hast angesprochen, oder wir sind im Prinzip jetzt da angekommen, wir haben überlegt, wo sind die Herausforderungen, was müssten wir zukünftig machen, dass das Geschäftsmodell noch zukunftsfähig ist. Wir haben darüber gesprochen, was wir können müssen, dass wir diese Dinge überhaupt umsetzen können. Und auf der anderen Seite ist dann jetzt natürlich die Frage, all diese Dinge, all diese Überlegungen spielen natürlich damit zusammen, dass eine Veränderung innerhalb des Unternehmens notwendig ist. Es gibt Mitarbeiter, die sind schon sehr, sehr lange bei euch aktiv und kennen diese alte Welt, die auch gut funktioniert hat. Und jetzt kommt diese neue Welt auf sie zu. Wie geht ihr da genau vor, um quasi die Mitarbeiter bei dieser Veränderung mitzunehmen?
Genau, das ist natürlich die große Herausforderung, die Erkenntnisse, die wir dann erstmal in einem kleinen Team haben oder wo man sich auch in kleineren Teams austauscht, die muss man natürlich in die Organisation bekommen. Und wir kommunizieren da sehr viel. Wir haben versucht, Symbole zu schaffen. Daher ist zum Beispiel auch der Open Champion entstanden, nämlich zu sagen, was ist eigentlich das Symbol dafür? Wer sind wir, wenn wir denn wirklich dort angekommen sind, wo wir hinwollen? Wir stellen aber auch fest, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, dass es auch immer wieder nachgearbeitet und nachgeschärft werden muss, dass es immer wieder so Rückfälle gibt, wo man dann sagt, natürlich auch durch Krisen ausgelöst, dann konzentriert man sich wieder auf Dinge und dann werden wir halt auch damit wieder konfrontiert. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was wollten wir denn eigentlich und warum wollen wir es denn so? Und dann stellen wir fest, es gibt immer wieder so neue Moves, wo man dann wieder sagen muss, okay, wir gehen wieder in den Kontakt, wir gehen wieder in den Austausch, wir hören uns an, warum es Schwierigkeiten gibt oder warum man die Dinge noch nicht so richtig verstanden hat, die wir meinen. Ja, das machen wir in vielfacher Kommunikation und wir haben jetzt auch seit Anfang des Jahres ein Programm gestartet, was auch so ein Open Mindset fördert, also für jeden Mitarbeiter, um auch, glaube ich, das ist der allerwichtigste Punkt, zuzulassen, dass etwas anders sein könnte als das, was ich bisher denke. Und wie bekommt man dieses Wissen, indem man wirklich mit anderen Menschen spricht und einfach auch andere Dinge zulässt, dass sie auch vielleicht sein eigenes Modell beeinträchtigen können. Ich glaube, das ist mittlerweile, denke ich, dass das der größte Knackpunkt ist. Und wenn man das aber einmal geschafft hat, dann ist man auch überrascht, was für Ideen sprudeln. Also wenn man diese Freiheit erreicht hat, ist es übrigens alles hinterfragbar. Es gibt zum Beispiel auch dann so Regeln, dass wir sagen, okay, wenn wir etwas diskutieren, die einfachste Lösung, die dir sofort einfällt, die wollen wir nicht. Ist die krass genug? Hast du eine andere Alternative? Was wäre denn jetzt mal richtig anders? Und wenn man das aber erreicht hat, dann ist es super zu sehen, wie viel kreative Ideen dann entstehen, wo wir dachten, wieso haben wir das nicht schon vor ein paar Jahren gemacht oder gedacht? Also da sieht man, die Grundlage dessen, was man denkt, ist auch die Zukunft dessen, was man in der Lage ist zu tun. Das finde ich total motivierend und auch hoffnungsstiftend, dass das, wenn man in diesem Prozess drin ist, dann extrem schnell sein kann.
Super spannend. Und du hast gerade angesprochen, dass ihr ein Programm eingeführt habt, um dieses Open Mindset zu fördern. Gib uns da gerne mal einen Einblick, wie ist das generell aufgebaut und ist das wirklich so, dass jeder Mitarbeiter dieses Programm durchlaufen muss, darf oder nur gewisse Personen?
Also das freiwillig ist es und es darf jeder mitmachen. Also egal wer, das haben wir geöffnet und es ist, sagen wir so, wir haben das als Pilotprojekt gestartet. Es ist von einem Startup gegründet worden. Es ist auch eine Plattform, die teils wissenschaftlich, teils natürlich sehr praktikabel überhaupt dieses Mindset messbar gemacht hat und diskutierbar gemacht hat. Wir haben jetzt angefangen, es gibt dazu Workshops, also wo man lernt, was bedeutet das eigentlich, wie geht das? Und das ist begleitend halt, dass ich über eine Plattform also Ergebnisse, wenn wir zum Beispiel gesprochen haben, habe ich was Neues gelernt, habe ich dir etwas erzählen können, was du noch nicht wusstest? Also wo man kurz einmal schaut, was ist da eigentlich passiert? Und wir hatten jetzt gerade gestern dazu eine Feedback-Runde, weil wir das jetzt seit Januar machen und jetzt, glaube ich, knapp 100 Leute dieses Programm durchlaufen gerade, was ich persönlich sehr, sehr viel finde für einen ersten Schritt. Und was wir gesehen haben, was extrem gestiegen ist, das Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche anderer, was ja eine Grundlage ist. Wir sind ja natürlich sehr stark in Spezialgebieten unterwegs und jemand, der für die Produktion fokussiert ist oder für die Entwicklung, der ist natürlich in seiner Welt und der muss ja, damit das Ganze irgendwie funktioniert, muss der ja sehen, okay, derjenige, der in der Kette davor oder danach kommt, der hat folgende Überlegungen und folgende Bedürfnisse. Und das fand ich interessant zu sehen. Und eigentlich ist auch klar, das ist die Bedingung, offen zu sein für die Bedürfnisse und Wünsche anderer, um meinen eigenen Job auch besser oder anders machen zu können. Und das hat das Programm schon erbracht. Und die Erkenntnis natürlich dann auch bei den Leuten, die teilnehmen, auch extrem gut. Und jetzt müssen wir natürlich die nächsten Schritte machen. Was kann ich denn jetzt damit machen, dass ich so voller Energie bin und jetzt in das Netzwerk arbeiten gehen möchte?
Und was sind da konkret die weiteren Gedanken, wenn du sagst, jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was können wir damit machen? Oder auch die Mitarbeiter stellen sich die Frage, jetzt bin ich dieses Programm durchlaufen, was kann ich jetzt mit all meinen Ideen machen? Was sind da eure Überlegungen?
Genau, das haben wir jetzt auch. Also sagen wir so, das passiert alles so auf dem Weg. Ne? Wir hatten jetzt nicht einen Riesenplan. Davon bin ich auch ab mittlerweile, dass das etwas bringt, in Change-Prozessen einen riesen Plan vorher zu haben. Wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir gelernt, es kommt gut an, wo entstehen eigentlich Probleme? Und das sind natürlich immer die gleichen Dinge, Zeitprobleme, Akzeptanz, dass ich Dinge anders machen möchte. Und wir jetzt und da wieder Ideen entwickeln, wir werden einen Open Champions Day machen, wo die Kolleginnen und Kollegen, die das Programm durchlaufen, teilnehmen, wo wir Projekte generieren und sagt, und da kannst du mitmachen, wenn du möchtest, um zu sehen, wie kannst du jetzt deine Gedanken auch mal aus anderer Perspektive damit einbringen. Und dann wollen wir auch wirklich auch schaffen, dass wir eigenständige Projekte generieren, wo dann dran gearbeitet werden kann und wo man sich auch nach außen vernetzen muss. Das sind jetzt im Moment so die nächsten Gedanken und natürlich die Freiheiten schaffen innerhalb der Jobs und der Arbeitsprozesse auch wirklich das Wissen und auch die Veränderung, die damit einhergeht, auch anwenden zu können. Also wir müssen jetzt wieder an die Organisation, damit wir mehr Leuten auch die Möglichkeit geben, neben dem, was sie tun müssen, also neben ihren Rollen auch anderweitig sich einbringen zu können.
Und das ist eigentlich gleich ein gutes Stichwort. Du hast gerade angesprochen, man muss die Freiräume schaffen, dass diese Veränderung überhaupt umsetzbar ist. Da wäre natürlich auch spannend, wie denkst du darüber nach, wie groß eine Veränderung sein kann, dass sie vom Unternehmen oder auch von den Mitarbeitern wirklich verkraftet werden kann? Gibt es da so eine pauschale Antwort oder sagst du, da gibt es so viele Punkte, die man wirklich beginnen muss?
Also sagen wir so, da habe ich vielleicht eine etwas krasse Vision erstmal und ich weiß auch, dass man damit auch an vielerlei Stellen erstmal an Grenzen stößt. Aber also generell sage ich erstmal, wir hätten genügend Zeit, andere Dinge zu tun, weil ein Großteil oder Teil dessen, was wir heute machen, eigentlich nicht mehr nötig wäre. Warum ist das nicht nötig? Weil wir natürlich uns auch so eingegruft haben in das, was wir tun und mit welcher Wichtigkeit wir die Dinge tun und mit welcher Priorisierung. Das muss man ja alles irgendwie neu bewerten. Und ich weiß, wie schwierig das ist, weil Arbeit und Aufwände sind für viele natürlich heute schon total hoch. Und darum ist ja wichtig, diese Arbeiten wegzunehmen, die eigentlich unsinnig sind, beziehungsweise nicht mehr sinnvoll sind, sie zu tun. Und da helfen natürlich digitale Prozesse. Auf der anderen Seite aber auch ein neues Priorisieren dessen, was mache ich da eigentlich jeden Tag und zahlt das wirklich ein auf die Zufriedenheit des Kunden und zahlt es wirklich darauf ein, dass ich am Ende des Tages hier neue Dinge anbieten kann. Und da bleibe ich bei, wenn man das rigoros macht, entsteht genügend Zeit auch für solche Dinge. Und natürlich muss man sich die nehmen, aber das gilt ja für mich genauso gut. Ich schaffe ja sowieso nicht alles, was ich tun sollte. Und da priorisiere ich ja auch. Und wenn ich sage, jetzt priorisiere ich aber nochmal anders, dann bleibt zwar wieder was liegen, aber die wichtigen Dinge oder die ganz wichtigen Dinge kommen dann vielleicht voran. Und das ist natürlich eine Riesendiskussion. Wer hat eigentlich Zeit und stimmt das eigentlich? Das weiß ich, aber ich behaupte das einfach weiterhin, dass ein Großteil dessen, was jeder Einzelne heute so tut, obsolet ist.
Das heißt, es geht am Ende nicht darum, dass man sagt, okay, das, was ich jetzt mache, wie kann ich noch mehr hinzufügen und am Ende noch mehr machen, sondern es geht darum, das, was ich jetzt mache, schaue ich mir genau an und stelle mir die Frage, was kann ich eigentlich wegnehmen, was entweder gar nicht mehr notwendig ist, was vielleicht automatisiert werden kann, was optimiert werden kann oder weil der Prozess zum Beispiel komplett anders gedacht wird, dass es eben nicht mehr notwendig ist, es zukünftig zu machen.
Und weil ich ja auch Dinge anders machen kann. Also es hat ja so mehrere Dinge. Auch viele glauben ja auch, ich muss das weiterhin machen, sonst habe ich keine Arbeit mehr. Aber das ist ja falsch. Und es gibt ja so viele Dinge, die man dann tun kann, wenn ich das halt nicht mehr mache. Und das sind ja auch so ganz banale Dinge. Muss ich zum Meeting, wo ich eingeladen bin? Ist das wirklich mein Thema? Kann ich dazu was beitragen? Muss das Meeting eine Stunde dauern? Kann es kürzer sein? Also es sind grundlegende Dinge. Aber ist dann auch eben das, was mache ich denn dann da eigentlich? Ist das jetzt wichtig? Also muss ich mich jetzt darüber abstimmen oder kann ich die Dinge einfach mal so nehmen? Muss ich irgendwas hinterfragen oder kann ich einfach damit weiterarbeiten? Kann ich mir einfach akzeptieren, was der andere mir gerade sagt und höre auf zu diskutieren? Also das sind ja ganz viele Dinge, wo man seinen gesamten Arbeitsalltag neu priorisieren und checken kann. Bedeutet dann aber auch, Dinge zu machen, die dann neu sind, die auch mehr Unsicherheit erstmal bringen. Und wo ich dann manchmal auch natürlich Zeit verliere, weil ich muss mich erstmal irgendwie einarbeiten, wie geht denn das jetzt, wenn ich das jetzt mache? Das ist natürlich elementar dabei und dabei müssen wir unterstützen. Und das bedeutet natürlich auch wirklich, die Dinge zu durchbrechen, die da sind, ohne respektlos zu sein, nämlich im Sinne von, es ist danach doch dann auch besser, weil es dann darauf einzahlt, was wir morgen tun wollen. Ohne zu sagen, dass das Alte falsch war, aber es ist halt jetzt nicht mehr richtig.
Und Kerstin, hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele von Projekten oder Veränderungen, die ihr in den letzten Jahren durchgeführt habt, die vielleicht in den letzten Jahren gut funktioniert haben, aber dann komplett neu gedacht worden sind?
Ja, das sind zum einen organisatorische Sachen. Also wir hatten beispielsweise einen Unternehmensbereich, der sich mit einem Markt beschäftigt hat, der für uns aber eigentlich gar nicht sinnvoll war oder nicht mehr sinnvoll war. Und klassischerweise hätte man dieses Unternehmen dann irgendwie verkauft oder abgekoppelt oder wäre halt da klassischerweise vorgegangen oder man hätte einen Geschäftsführer entlassen oder solche Dinge, um das Ding zu ändern. Und wir haben gesagt, okay, was ist denn jetzt eine andere Möglichkeit? Wie können wir denn jetzt allen gerecht werden? Und dann daraus dann beispielsweise ein Management-Buyout gemacht. Das heißt also, derjenige, der es aufgebaut und geleitet hat, der hat es als eigenständiges Unternehmen bekommen. Wir haben dann auch noch eine Zeit lang Zusammenarbeit und wir haben den Teil behalten, den wir haben wollten zum Beispiel. Und kein Mitarbeiter ist entlassen worden, sondern die haben sich verteilt. Also das, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür zu sagen, okay, klassischer Weg wäre das gewesen. Wir gehen einen anderen Weg und versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind. Projekte, dass wir aufgrund auch der Krisen einfach auch mit Unternehmen und auch Wettbewerbern in Kontakt gehen und sagen, was können wir denn füreinander tun oder miteinander machen, dass wir beispielsweise ein komplettes Außentorprogramm aufgenommen haben, was wir bei einem Wettbewerber vermeintlich einkaufen. Und daraus ist eine Kooperation entstanden, dass wir auch Dinge gemeinsam entwickeln und uns gegenseitig vertriebstechnisch zum Beispiel auch unterstützen. Das sind Dinge, die wären nicht möglich gewesen mit der klassischen Denkweise, die wir vorher hatten. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, auch in Netzwerken zu arbeiten. Wenn wir eine Frage haben, und es war ja beispielsweise in Krisenzeiten Corona oder Lieferketten oder was auch immer, es gab ja zig Dinge, wo wir als Mittelständler einfach auch überfordert waren, was heißt das jetzt, was müssen wir gesetzlich tun und was bedeutet das? Und dann in ein Netzwerk gehen zu können, sagen, wie habt ihr es denn gelöst? Und man kriegt innerhalb von einer Stunde drei Pläne, wie andere Unternehmen das gemacht haben. Also wo man sieht, wie schnell man dann eigentlich mit vermeintlich großen Problemstellungen dann doch in eine Lösung kommt, weil man qualitativ gutes Feedback bekommt. Einfach, weil man mal jemand erzählt hat, ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll. Das sind Dinge, die zeigen, dass es dann sehr schnell gehen kann und dass man auch, wenn man sich die Zeit nimmt, mal die Prozesse zu durchbrechen, auf einmal dann doch viel mehr Geschwindigkeit bekommt, weil man früher dafür viel mehr Zeit gebraucht hätte, um das zu lösen. Dafür muss ich aber einmal den Schritt gehen und sagen, ich mach's mal nicht, sondern ich mach's anders.
Und weil du gerade das Thema Geschwindigkeit angesprochen hast, dass man diese Dinge in einer gewissen Geschwindigkeit umsetzen kann, ist natürlich auch notwendig, dass die Organisation intern so aufgestellt ist, dass sie es auch tun kann. Habt ihr da auch konkrete Dinge intern bei euch in den letzten Jahren verändert, dass es jetzt möglich ist, auf diese sich schnell verändernden Anforderungen von Kunden, von Mitarbeitern oder eben von der Konkurrenz, dass man da schneller reagieren kann?
Das Wesentliche ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen können in ihren jeweiligen Rollen. Und darum sprechen wir eigentlich jetzt auch von Rollen. Also welche Rolle habe ich? Und wenn wir beispielsweise Lieferprobleme mit elektronischen Bauteilen hatten, dann wäre früher der Weg gewesen, wir melden das mal da nach oben und dann sollen die mal eine Gruppe bilden und dann reden wir drüber und dann wird der Einkauf eingeladen und die Entwicklung und die Produktion und dann spricht man mal, was geht und entscheidet, wer was machen muss. Durch das eigenständige Arbeiten und die Verantwortung, zu sagen, ich bin ja dafür verantwortlich, jetzt haben wir das Teil nicht, jetzt muss ich dafür sorgen, dass es irgendein Alternativteil gibt, fangen dann die einzelnen wirklich Spezialgebiete an, miteinander zu arbeiten. Und so ist es viel schneller möglich gewesen, zu sagen, das Bauteil gibt es nicht mehr, ich habe aber dieses, kannst du das, lieber Entwickler, kannst du das benutzen, was bedeutet das? Und ihr in der Produktion, was müsstet ihr machen? Und ihr im Vertrieb, ihr müsstet den Kunden bitte sagen, dass die Funktion gerade nicht zur Verfügung steht. Und das sind alles so Dinge, die passieren ja, wenn jeder in der Verantwortung ist, was er selber tut, viel schneller und auch qualitativ viel besser, als wenn ich darüber halt diese Organisation hänge, die dann wieder sagt, okay, jetzt darfst du auch 10% mehr ausgeben, jetzt darfst du auch mit dem reden. Und das bedeutet einmal die Geschwindigkeit. Das heißt aber natürlich auch, Prozesse auch ständig anzupassen, ne? Weil wir hatten ja Prozesse wie läuft eine Ein- und Auslaufplanung. Und die muss man natürlich dann irgendwie so mal ad acta legen und sagen, okay, können wir später neu machen, aber wie machen wir es denn jetzt? Und das finde ich jetzt auch mal so ein super Beispiel. Es hat in den Krisen, auch Corona, es hat alles funktioniert. Und dann ist die Krise vorbei und auf einmal werden wir mit Regeln konfrontiert, dass wir das, was wir eigenständig mit Verstand gelöst haben, auf einmal in Regeln packen müssen. Und dann denke ich mir, was soll das? Lasst es doch einfach. Und ihr wisst, bei einer nächsten Krise funktioniert es auch wieder. Einfach mal auf den eigenen Verstand mal konzentrieren und das mal laufen lassen. Und jetzt haben wir Regeln für Dinge, die wir vorher selber gelöst haben. Und das sind auch schon echt schräge Sachen. Das ist Quatsch.
Und Kerstin, wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Schluss. Deswegen zum Abschluss wäre nochmal extrem spannend. Wir haben in die Folge eingeleitet mit, warum der Mittelstand alte Strukturen und Denkmuster auf den Prüfstand stellen muss. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du sprichst mit anderen Unternehmen, mit anderen Geschäftsführern zum Beispiel, und die tun sich schwer, diese Denkmuster auf den Prüfstand zu stellen. Was würdest du denen mitgeben, dass es das nächste Mal, wenn sie es tun oder wenn sie es gerade tun, dass es dann einfach leichter von der Hand geht?
Also eine Empfehlung von mir wäre, einen Stresstest zu machen. Also das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Wir haben mit einem Startup-Gründer, einem Startup, haben wir unser Geschäftsmodell gestresst. Also damit meine ich wirklich stressen, nämlich jemanden drauf gucken zu lassen, der sagt so, und was ist jetzt das Besondere hier und was könnte man denn eigentlich damit machen? Also so einen Stresstest einfach mal zu machen, weil ich glaube, das öffnet irgendwie die Meinung dazu. Und dann ja versuche ich natürlich mit Beispielen und mit sogenannten Leuchtturmprojekten zu zeigen, guck mal hier, das ändert sich. Und man muss ja nicht unseren Weg gehen. Man kann ja auch andere Wege gehen. Aber generell zu sagen, okay, ich bin in einer gestaltenden Rolle und es ist jetzt Zeit zu gestalten und wie immer ich das gestalte, aber ich bewege mich. Das ist das, was man meiner Meinung nach unbedingt tun soll, was immer man dann auch am Ende des Tages entscheidet.
Kerstin, das ist ein perfekter Schluss. Man sollte öfters einen Stresstest machen. Ich glaube, unser Gespräch war definitiv kein Stresstest, sondern es waren extrem viel Insights und deswegen sage ich vielen Dank für deine Zeit, hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank, alles Gute, ciao.
Dankeschön.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.